Das Vertrauen in die demokratischen Institutionen schwindet. Einfach klingende Antworten und extreme Positionen gewinnen an Zuspruch. Der Zeitpunkt ist gut, immer wieder auch den Blickwinkel zu wechseln. Dazu will die neue OÖN-Kolumne Die andere Seite von Meinhard Lukas einen Beitrag leisten.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich darf heute bei uns im Studio wieder Meinhard Lukas begrüßen. Grüß Gott.
Hallo, schönen guten Morgen.
Meinhard Lukas, renommierter Jurist und ehemals Rektor der Johannes Kepler Universität, schreibt seit Beginn dieses Jahres als Gastautor für die Oberösterreichischen Nachrichten. In seinem Format Die andere Seite beschäftigt er sich alle 14 Tage mit brisanten aktuellen gesellschaftspolitischen Fragen. In seinem jüngsten Beitrag hat er sich mit den Plänen der FPÖ beschäftigt, die, wenn sie denn den Kanzler stellen kann, durchaus massive Eingriffe in unsere Verfassung in Aussicht gestellt hat. Die FPÖ plakatiert, euer Wille geschehe. Man findet dazu auch im Wahlprogramm einiges. Was ist denn so schlecht, wenn eine Partei ankündigt, dass man mehr den Willen des Volkes umsetzen, dem Willen des Volkes folgen will?
Ich glaube, in dieser plakativen Ankündigung, wie es da auch zu lesen ist und wie es in den Fernsehduellen zu hören war, ist überhaupt nichts Schlechtes daran. Und Kanzlerkandidat Kickl zitiert ja immer wieder den Artikel 1 unserer Bundesverfassung. Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus. Das hat ja auch etwas damit zu tun, welcher Art von Kanzler Herbert Kickl werden will. Und der Hans Kelsen, der vielgerühmte Architekt unserer Bundesverfassung, sagt in seinem Kommentar, den er 1920 zur ersten Version dieser Bundesverfassung geschrieben hat, das ist ein Programmsatz. Wie sich das die Gründer der Zweiten Republik vorgestellt haben, wie sich das der Gesetzgeber vorgestellt hat, das ergibt sich aus den Bestimmungen im Folgenden. Und dort ist dann zu finden, dass Österreich eine repräsentative Demokratie ist, dass die Gesetze durch das Parlament entstehen und das ist jetzt der wesentliche Gedanke, dass sie nicht am Parlament vorbei entstehen können, sondern dass das schon angesprochene Volk eine Gesetzesvorlage, einen Gesetzesbeschluss des Parlaments zur Abstimmung bekommen kann, bedeutet aber auch, und da setzt die Kritik von Herbert Kickl an, dass ohne Parlament das Volk nicht über eine Vorlage abstimmen kann.
Das heißt, es gibt ja das Instrument der Volksabstimmung in Österreich, es ist nur sehr selten zum Einsatz gekommen, da ging es einst 1978, ob das Kernkraftwerk Zwentendorf in Betrieb genommen werden soll. Und das Zweite, es war eine obligatorische Volksabstimmung der Beitritt zur EU, Österreichs Beitritt zur EU, Anfang der 90er Jahre. Das heißt, es gibt dieses Instrument. Kickl will aber die Hürden senken, damit es zu einer Volksabstimmung kommen kann. Und er will auch dem Volk die Möglichkeit geben, eine Volksabstimmung zu initiieren, das heißt mit, glaube ich, 250.000 Unterschriften. Das ist natürlich eine sehr geringe Hürde, das sind nicht einmal 4% der Wahlberechtigten. Birgt das nicht eine Gefahr?
Also es geht tatsächlich um eine Veränderung der Architektur der Verfassung, die Kickl anstrebt. Das ist möglich im Rahmen der Verfassung. Das ist wahrscheinlich eine sogenannte Baugesetzänderung, wie damals der Beitritt zur Europäischen Union, wo, wie Sie zu Recht gesagt haben, eine obligatorische Volksabstimmung angesagt war. Und dieser Umbau der Verfassung besteht eben darin, erstens, dass keinerlei Befassung des Parlaments erforderlich ist. Kickl schlägt vor, wenn das Parlament auf ein Volksbegehren mit 250.000 Unterstützerinnen und Unterstützern nicht reagiert, nicht das gewünschte Gesetz erlässt, dann soll bereits eine Volksabstimmung obligatorisch sein. Heißt, dass ein sehr, sehr kleiner Anteil der Bevölkerung erzwingen kann, dass das Volk über ein Gesetz, über einen Entwurf mit Ja oder mit Nein abstimmt und das verändert natürlich diese Struktur wesentlich. Man muss allerdings einräumen, unter der Kickl-Strache-Regierung war im Regierungsprogramm ein ähnliches Konzept schon vorgesehen, nämlich mit 900.000 Unterstützern eines solchen Volksbegehrens.
Also wenn man sich die Erfolge der Volksbegehren ansieht, dann 250.000, das ist etwas, das man schon einmal schnell zusammenbekommt. Besteht da nicht die Gefahr, dass da an unserer, Sie haben es gesagt, repräsentativen demokratischen Republik vorbei eine Volksdemokratie institutionalisiert wird?
Ja, ich meine, Kickl würde jetzt wieder sagen, genau das ist ja das Ziel, dass das Volk viel stärker der bestimmende Faktor ist, dass das Recht der Republik viel stärker vom Volk ausgeht. Das ist das Argument. Nur man muss sich bewusst sein, auch wenn das in Zeiten, wo die Popularität von Politikern nicht enorm ist, das Ziel einer parlamentarischen Demokratie ist der Diskurs, ist die Diskussion im Parlament, ist das Abwägen von Argumenten und auch wenn das Wort etwas aus der Mode gekommen ist, ist der politische Kompromiss. Genauso wie in der Sozialpartnerschaft der politische Kompromiss zwischen Arbeitgebernvertretern und Arbeitnehmervertretern wesentlich ist, ist es auch in der Gesetzgebung wesentlich, dass ein solcher Kompromiss gesucht wird. Dass es eben nicht nur Ja-Nein-Lösungen gibt, sondern dass man vielleicht auch den Graubereich zwischen Ja und Nein auslotet. Und unsere Verfassung ist ja in einer Zeit entstanden, wo das Ja und das Nein zu bestimmten Fragen jeweils sehr laut war und die Leute auch auf die Straße getrieben hat. Und in dieser Zeit war man wirklich davon überzeugt, waren Staatsrechtler wie Kelsen wirklich davon überzeugt, die wesentlichen politischen Debatten sollen im Parlament passieren. Und dann gibt es nur in der Umsetzung ganz, ganz viele Fragen, auf die wir natürlich vielleicht noch zu sprechen kommen.
Eine Frage, die natürlich sich aufdrängt, ist, in der Schweiz gibt es eine stärkere Einbindung des Volkes. Was ist da der Unterschied zur Schweiz?
Also ich glaube, es gibt zwei ganz wesentliche Unterschiede. Der eine Unterschied besteht darin, dass in der Schweiz das ein gelernter demokratischer Prozess ist. Also man kann nicht Demokratien quasi mit dem Lichtschalter umstellen von repräsentativer Demokratie auf Volksdemokratie. Es geht also auch darum, dass so etwas Erfahrung braucht. Und dafür ist jetzt nicht die Zeit, wenn man sich die konkrete Ausgestaltung dieser direkten Demokratie in der Schweiz anschaut, dann gibt es da die Möglichkeit, dass Volksentscheide vom Parlament wieder abgemildert werden, dass genau diese Kompromisse dann auch danach noch gesucht werden. Und über all das müsste man viel intensiver nachdenken, wenn man solche Vorschläge in die Welt setzt, als das in einem Wahlkampf möglich ist.
Das ist ja auch jetzt ein Thema, wenn es eine Initiative schafft, 250.000 Unterschriften, dann kommt es zu einer Volksabstimmung, dann haben wir ein Gesetz, das diese Volksabstimmung, das Ergebnis umsetzen muss. Gibt es dann einen Weg, dass das Parlament dieses Gesetz wieder ändern, abmildern kann?
Ja, grundsätzlich ist es schwer vorstellbar. Ich meine, bei uns spielt das jetzt keine wesentliche Rolle, aber es ist schwer vorstellbar, dass eine solche Volksinitiative, die in ein Gesetz mündet, dann nur durch das Parlament abgeändert wird, es sei denn, man entwickelt Konzepte wie in der Schweiz. Natürlich könnte man den EU-Beitritt jetzt nicht durch einfaches Gesetz im Parlament wieder beseitigen. Aber ich glaube, was ganz, ganz wesentlich ist an diesen Volksentscheiden, ist ja, dass sie immer wieder im Zusammenhang mit dem Minderheitenschutz diskutiert werden. Ich glaube, es ist ganz wesentlich, immer wieder uns bewusst zu machen, wir sind mehr als ein Volk der Mehrheitsentscheidungen. Wir haben einen Rechtsstaat, der sicherstellt, dass zwar die Mehrheit sich in einem weiten Umfang durchsetzen kann, dass im Parlament durch die Repräsentanten Mehrheitsentscheidungen getroffen werden, dass es aber die Grundrechte gibt, die die Minderheiten schützen, dass es hier auch berechtigte Interessen gibt, die nicht durch einfache Mehrheit beseitigt werden können. Und eine ganz entscheidende Frage bei dem Vorschlag des Herbert Kickls ist es ja und seiner Partei, wie schaut denn das dann mit verfassungsändernden Volksentscheiden aus? Also kann die Volksmehrheit auch die Verfassung ändern? Denn wenn man so sehr darauf pocht, dass das Volk sich durchsetzen soll, dann wäre es ja auch naheliegend zu sagen, das Volk soll auch verfassungsändernde Entscheidungen treffen können. Und dann ist die Frage, was bedeutet das für den Minderheitenschutz, der ja gerade durch die Verfassung, gerade durch die Zweidrittelmehrheit im Parlament garantiert wird? Und das sind alles ganz wesentliche Fragen, die zu klären sind. Damals im Regierungsprogramm von Kurz und Strache war vorgesehen, dass vorweg solche Initiativen auf ihre Verfassungskonformität geprüft werden müssen, dass gegebenenfalls sogar der Verfassungsgerichtshof vorweg das prüfen soll. Da haben Verfassungsrechtler wie der Kollege Janko von der Kepler-Universität gegen solche Konzepte große Bedenken, weil bindet sich dann der Verfassungsgerichtshof selbst in so einer Vorprüfung für spätere Entscheidungen. Also auch das ist alles nicht so simpel, wie sich das manchmal die Politik vorstellt. Und insbesondere das Konzept, das jetzt im Wahlprogramm der FPÖ steht, enthält zu diesen Fragen gar nichts, womit zumindest offen gelassen wird, ob nicht auch durch einen Mehrheitsentscheid des Volkes auf Grundlage einer Initiative von 250.000 Bewohnerinnen und Bewohnern, Staatsbürgern, die da daran teilnehmen können, möglicherweise auch die Verfassung geändert werden könnte.
Der Hüter der Verfassung ist der Verfassungsgerichtshof. Wir haben gerade in den USA mitbekommen, wie man mit solchen Höchstgerichten, mit Personalbesetzungen, die Ausrichtung dieser Höchstgerichte verändern kann. Donald Trump hat das gemacht. Besteht diese Gefahr auch in Österreich?
Ich glaube, diese Gefahr besteht in jeder Rechtsordnung, die ein Verfassungsgericht hat, und jede zivilisierte Rechtsordnung hat ein Verfassungsgericht. Und alle relativ undemokratischen Regierungsbewegungen greifen zuallererst zwei Institutionen an. Die Medien, insbesondere die öffentlich-rechtlichen, und das Verfassungsgericht. Damit will ich jetzt überhaupt keinen Bezug zum konkreten Wahlkampf in Österreich herstellen, aber Donald Trump ist ein gutes Beispiel. Seine Umbesetzung im Höchstgericht der USA, das auch für Verfassungsrecht zuständig ist, hat entschieden, in einer in Amerika unglaublich entsetzt wahrgenommenen Entscheidung, vor allem in der liberalen Presse, New York Times, Washington Post, CNN, dass die Immunität des US-amerikanischen Präsidenten nahezu jeden Gesetzesbruch erfasst. Was nichts anderes bedeutet, und so haben das auch die Kommentatoren in der New York Times aufgefasst, dass sich der US-Präsident über das Recht setzen kann, und das ist erreicht worden durch eine entsprechende Besetzung des Verfassungsgerichtshofs. Wir wissen nicht, wie die Wahl ausgeht, völlig unabhängig davon. Der Präsident des österreichischen Verfassungsgerichtshofs hat in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung den Vorschlag gemacht, in Wahrheit die Empfehlung abgegeben, wenn man es genau liest, und einmal wegliest, wie zurückhaltend er Kraft seines Amtes sein muss, dass künftig die Richter für den Verfassungsgerichtshof nur durch Zweidrittelmehrheit des Parlaments bestellt werden sollen, damit auch das stärker konsensual ist. Und wer den Christoph Grabenwarter kennt, der weiß, dass das keine Kritik an seinem bestehenden Verfassungsgerichtshof ist. Er und ich sind der Meinung, dass der hervorragend besetzt ist. Da geht es um die Zukunft.
Ich möchte noch mal zu einem Punkt zurückkommen bei der vorigen Frage. Sie haben gesagt, diese Volksinitiativen ab 250.000, wenn die dann schon in eine Volksabstimmung münden müssten, wäre das ein gravierender Eingriff in die Verfassung und müsste eigentlich auch durch eine Volksabstimmung abgesegnet werden. Also, ist das korrekt?
Ja, etwa der schon zitierte Professor Janko, Vizerektor an der Johannes-Kepler-Universität und einer der führenden Verfassungs- und Staatsrechtler in Österreich, sagt zu beiden Vorschlägen, die die FPÖ macht, da braucht es eine Volksabstimmung. Das ist eine Gesamtänderung der Bundesverfassung. Einerseits diese schon angesprochene Volksinitiative und andererseits der Vorschlag der FPÖ, dass die Regierung durch Volksentscheid abberufen werden können soll, ebenfalls am Parlament vorbei. Auch das ist ein so gravierender Eingriff in das Wechselspiel zwischen Parlament und Regierung, dass das einer Volksabstimmung bedürfte.
Jetzt komme ich noch einmal zu den Emotionen. Kickl argumentiert ja, man soll dem Volk mehr zutrauen, auch in der Weisheit seiner Entscheidungen. Auf der anderen Seite haben wir nicht umsonst eine repräsentative Demokratie. Wir, das Volk, lagern viele Aufgaben an das Parlament aus, das von uns gewählt wird, weil sehr viele komplexe Entscheidungen dort zu treffen sind, die ein gewisses Spezialistentum voraussetzen, dass man sich auch bei der Arbeit im Parlament aneignet. Ist das nicht schon etwas, was in einer immer komplexer werdenden Welt fast nicht umsetzbar ist, dass permanent Entscheidungen dem Volk überlassen werden, wo es dann die Voraussetzungen gar nicht gibt, dass man hier eine weise Entscheidung treffen kann?
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Schon der jetzige Gesetzgeber sagt, bei jedem Gesetz muss eine Folgenabschätzung passieren. Will heißen, budgetäre Folgen. Die meisten Gesetze haben budgetäre Folgen und sei diese Folge nur der Vollzug des Gesetzes auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hat das Parlament auch eine Unterstützung. Es gibt einen Budgetdienst, es gibt Experten, Expertinnen, die beigezogen werden können. Es gibt die Ausschüsse, wo Gesetze vorberaten werden. In diese Ausschüsse werden Expertinnen und Experten eingeladen, werden NGOs eingeladen, die werden gehört. Auch da gibt es eine Debatte. Der Bürger hat ja oft den Eindruck, die Debatten passieren nur im Plenum. Das ist mehr sozusagen wirklich für das Volk.
Der Schaukampf dann.
Der Schaukampf für die Kameras und für die anwesenden Journalistinnen und Journalisten. Aber das, wo die wirklich harte Gesetzesvorbereitung passiert, in den Ministerien, wo die Initiativen gemacht werden, die Regierungsvorlagen gemacht werden und dann die Vordebatte in den Ausschüssen mit all den Expertinnen und Experten. Würde man immer wieder auf diesen Prozess verzichten und gerade in Themen, die ja besonders brisant sind, natürlich sind das die, die dann solche Volksinitiativen nach sich ziehen, würde man auch auf eine bestimmte Qualität der Gesetzgebung verzichten.
Am Ende kommen wir zu Ihrem aktuellsten Bericht, der in dieser Woche in den oberösterreichischen Nachrichten erscheinen wird. Da beschäftigen Sie sich schon mit der Bewältigung der Aufgaben, die vor dem nächsten Kanzler, wer auch immer es sein wird, liegen werden. Und wenn ich den Text richtig interpretiere, dann plädieren Sie dafür, nicht immer nach dem großen Reformwurf zu suchen, weil der in unserer Gesellschaft kaum umsetzbar ist.
Ja, es ist also der Artikel beschäftigt sich an sich noch mit den Kanzlerkandidaten. Er trägt den Titel des Kanzlers neue Kleider. Er beschäftigt sich mit uneinlösbaren Wahlversprechen.
Also die Folgeabschätzung, die Sie eingemahnt haben, ist bei den Wahlversprechen
suboptimal. Ja. Also Christoph Badelt hat gesagt, nahezu alle Vorschläge sind budgetär unseriös. Das sagt nicht irgendjemand und auch nicht nur ein Wissenschaftler, sondern das sagt der Leiter des Fiskalrats, der Präsident des Fiskalrats, Christoph Badelt. Aber eigentlich geht es darum, dass wir der Politik immer wieder vermitteln, Corona, Migrationskrise, Klimakrise, Pflegekrise, auch Krisen in der Bildung. Wir wünschen uns jetzt diese eine große Lösung, die die Veränderung schafft und im Idealfall bedeutet die für uns nichts wesentlich Unangenehmes. Und der Münchner Soziologe Damien Nassey hat ein ganz spannendes Buch geschrieben mit dem Titel Kritik der großen Geste, wo er sagt, eigentlich erzielen wir keinen Fortschritt in diesen großen Krisen. Klimakrise, Zahlen nicht gut. Migrationskrise, Zahlen nicht gut im Sinne dessen, dass Integration funktionieren kann. Aber dauernd reden wir davon, jetzt müssen wir das schaffen. Wenn wir nur wollen, dann schaffen wir das. Und ich glaube, wir sollten da auch der Politik gegenüber uns mehr Bescheidenheit und dafür mehr Realitätssinn wünschen. Lösungen müssen sich in der Realität bewähren und daher sind manchmal die kleinen Schritte, die gegangen werden, besser als die großen Würfe, die nicht gelingen.
Und Sie glauben, dass Bescheidenheit mehrheitsfähig ist?
Ich glaube schon. Also ich glaube tatsächlich, dass dieser Wettbewerb der Superlative nicht mehr so verfängt, wie das möglicherweise die Spin-Doktoren im Hintergrund glauben. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen ehrlicher hingestellt hätte und gesagt, geht sich nicht aus, aber wir könnten da etwas versuchen, dass das nicht diese Nachteile mit sich gebracht hätte, die manche Wahlkämpfer vielleicht vermuten.
Herr Professor, wir werden alles am Sonntagabend oder vielleicht erst am Montag in der Früh wissen. Bedanke mich, dass Sie bei uns waren. Wir werden uns wahrscheinlich nach der Wahl mit der Aufarbeitung des Ergebnisses beschäftigen. Und ich glaube auch, dass Professor Lukas in seiner anderen Seite dann noch einmal sich mit den Aufgaben einer künftigen Regierung beschäftigen wird. Herzlichen Dank.
Dankeschön.